Ladies and gentlemen, from Las Vegas, kings of magic, Siegfried and...
Oi! Mr. Shark, who dare to... Oi! Mr. Sassoon.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Siegfried und Oi. In dieser Folge haben wir Kick aus Brühl zu Gast. Kick ist Reinschütt Mädel und von Amts wegen die Merchfee von Toxpack und den Bierpatrioten. Kick ist cool, denn sie fuhr früher in VW Käfer. Du nicht. Sie ist Wahlberlinerin, von Beruf Buchhalterin und arbeitet nicht nur für die beiden bereits genannten Bands, sondern auch noch für eine angesagte Event-Location in Berlin. Gemeinsam mit einem Freund veranstaltete sie die 90er-Oi-Konzertreihe in Berlin. Kick verlässt die Kneipe als Letzte, wenn er Wirt schon lange schläft, und manchmal hört sie sogar in ihrer Freizeit Toxpack. Denkt dabei aber heimlich an Slayer. Doch genug des Vorgeplänkels. Auf ein Wort mit Kick. So. Da sind wir. Moin, Kick.
Ja, hi.
Heute zum Frauentag habe ich dich recht kurzfristig auf ein kleines Stell-Dich-Ein an Bord holen können. Vielen Dank vorab dafür und herzlich willkommen bei Siegfried und Oi.
Ja, danke schön, dass ihr mich gefragt habt. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ich mich auf jeden Fall auch. Heute ist Frauentag. Zum vierten Mal ist es heute in Berlin ein offizieller Feiertag. Wie hast du den Tag heute verbracht?
Ich bin heute Morgen irgendwann aus dem Trinkteufel raus und habe mich dann erst mal schlafen gelegt. Dann habe ich mir was zu essen bestellt und mich wieder schlafen gelegt. Dann habe ich mich eben in der Badewanne eingeweicht, damit ich einigermaßen fit bin für jetzt.
Ausgezeichnet.
Ja, eigentlich verschlafen.
Was heißt, du hast heute früh den Trinkteufel verlassen? Für mich wäre früh um 4. Was ist für dich früh?
Es war, glaube ich, 7:30.
Sportlich.
Ja.
Da hat er der Hahn schon gekräht, Mensch.
Ja, ich hatte auch gar nicht vor, so lange zu bleiben. Das ist aber das Ding im Trinkteufel. Klappt das immer nicht, ne? Also 7:30 war eigentlich dann auch noch okay, weil meine zwei Freundinnen sind dann noch in den Franken weiter. Und ich habe dann den Absprung geschafft, weil wir an meiner Bushaltestelle vorbeigelaufen sind. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt.
Du kennst ja vermutlich dann da auch Hinz und Kunz. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es ruckzuck mal eben später wird, als man sich's vorgestellt hat.
Ja, ich gehe ja auch privat so eigentlich selten jetzt noch groß raus, weil man ist ja eh so viel unterwegs. Mhm. Durch Toxpack und Bierpatrioten und so. Und dann bin ich auch ganz froh, wenn ich einfach mal am Wochenende zu Hause bleiben kann. Man wird ja auch nicht jünger.
Eben.
Aber wenn ich dann mal weggehe, dann eskaliert es leider auch immer sehr.
Okay. Kommen wir doch mal zu deiner Person. Wo bist du eigentlich geboren und aufgewachsen, sag mal?
Ich bin in Brühl geboren. Falls dir das was sagt, Phantasialand.
Noch nicht.
Rokorama kennen ja viele aus Brühl.
Ah, okay.
Da bin ich aufgewachsen und habe da auch, bis ich, weiß ich nicht, 30 war, gelebt. Und dann bin ich nach Köln gezogen.
Oh.
Und dann habe ich bis 2017 in Köln gelebt.
In Köln? Bis 2017?
Ja, ich bin ein Rheinländer-Mädchen.
Ein Rheinländer-Mädchen aus Brühl. Wie sah es denn bei dir aus zu Hause in deinem Elternhaus? Was haben deine Eltern gemacht? Sind sie Handwerker gewesen? Was haben die gemacht?
Ja, meine Eltern sind ja schon ein bisschen älter gewesen. Also ich war noch so ein Nachzügler, quasi so das Nesthäkchen. Meine Eltern sind 33 geboren. Und meine Mutter war normal einfach nur Hausfrau. Und mein Vater war Handwerker, hat im Eisenwerk in Brühl gearbeitet.
Oh, okay.
Also war halt klassische Working Class, Sozialbausiedlung.
Okay.
Uns ging es nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie ein dickes Haus gehabt hätten oder so.
Okay, kein Eigenheim und zwei BMW davor.
Nee.
Aus Brühl kommst du. Okay, das ist auf jeden Fall eine Ecke, die ich überhaupt nicht kenne. Ganz kurz noch einmal zum Thema Brühl. Fährst du da manchmal noch gerne hin? Fühlst du dich da irgendwie noch heimisch oder ist das Thema Brühl für dich abgeschlossen?
Ja, meine Mutter, die lebt ja noch da.
Okay.
Meine Schwester halt da auch noch in der Nähe. Die besuche ich ab und an natürlich noch, aber dadurch, dass ich ja eh so viel unterwegs bin, ist das immer so schwierig. Wie gesagt, weil ich bin dann auch mal froh, wenn ich mal zu Hause bleiben kann. Aber nun, meine Mutter ist jetzt auch schon ein bisschen älter und das nutzt halt die Zeit, solange sie noch da ist, die halt auch immer noch zu besuchen. Also wir haben halt auch täglich Kontakt am Telefon. Aber so mal Familientreffen, feiern und so bin ich natürlich, fahre ich dann immer mal hin. Bin auch schon einfach so morgens hingeflogen und abends wieder zurückgeflogen. Kann man ja ganz gut, ist ja jetzt nicht so.
Was ist da der nächste Flughafen?
Köln. Von Köln aus kannst du dann direkt, also Brühl liegt genau zwischen Bonn und Köln.
Okay.
Und da kannst du dann direkt von Köln aus mit der Bahn nach Brühl fahren.
Das heißt, du warst 30 bis nach Köln gezogen. Das war also quasi eher so ein Katzensprung, wie als würde man in einen Neben- oder Vorort ziehen?
Naja, also es war ja schon so in Brühl. Brühl ist halt eine Kleinstadt. Da war ja sowieso, also da war früher sehr viel Subkultur, das muss ich sagen. Also ich komme ja eher so aus der Psychobilly-Szene. Und wir waren da echt viele Leute, aber da war ja kein großes Angebot. Also da gab es jetzt keine Läden, wo du hingehen konntest oder so. Da gab es halt nur normale Discos. Das wurde dann, weil man, als man angefangen hat, so ein bisschen Subkultur mitzumachen, waren Discos ja raus.
Ja.
Und dann ist man halt nach Köln gefahren. Dann, aber wie gesagt, da bist du mit der Bahn, fährst du eine halbe Stunde, dann bist du in Köln. Aber ja, dieses nach Köln ziehen war für mich schon ein Schritt in die größere Stadt. Das war auch eine Zeit lang ganz cool, aber da war dann auch irgendwann da nichts mehr los. Also Köln ist auch sehr unsubkulturell, sage ich immer.
Ja,
also
ja.
So Läden, wo du so hingehen kannst, gibt's da eigentlich nicht.
Ah, okay. Du bist mit 30 nach Köln gegangen. Was hast du bis zu dem Zeitpunkt in Brühl gemacht? Was hast du für einen Beruf erlernt oder was hast du gemacht da die Jahre bis 30?
Ja, ich habe tatsächlich im Kaufhof in Brühl Einzelhandelskauffrau gelernt.
Okay, ja.
Und habe dann, als ich mit der Lehre fertig war, einen Monat als Kaufhausdetektivin gearbeitet.
Oh, war nicht so cool.
Und bin dann, habe dann im Büro in der Firma, aber in Köln angefangen zu arbeiten. Bin dann halt immer gependelt.
Also gependelt, bis du dahin gezogen bist?
Ja. Ja, das war, ich weiß gar nicht, wann bin ich denn? Ich habe dann erst eine Zeit lang noch in Hürth gewohnt. Ich war ja dann auch mal kurzfristig verheiratet.
Ja, okay.
Da haben wir in Weilberberg gewohnt, das ist wieder eher so Richtung Bonn. Und als wir uns getrennt haben, bin ich nach Hürth gezogen und von Hürth aus dann irgendwann nach Köln.
Als du nach Köln gezogen bist, wann war das?
Ich glaube 2001.
Angenommen, unsere Zuhörer sagen sich jetzt, Brühl müssen wir uns mal angucken. Was muss man in Brühl gesehen haben?
Das Brühler Schloss. Weil das ist nämlich das schönste Schloss und nicht das Schweriner Schloss, so wie Hinkel das gesagt hat.
Hinkel ist raus.
Okay. Ja, Brühler Schloss ist halt, Max Ernst kommt ja aus Brühl, da gibt es halt auch ein Museum. Brühl ist eigentlich eine schöne Stadt, also es ist halt sehr ausgestorben. Da wohnen eigentlich fast nur noch alte Leute, die jungen Leute ziehen da alle weg. Aber ansonsten ist es eigentlich eine sehr schöne Stadt, so, ne, also...
Das ist vermutlich das Schicksal, was so alle Kleinstädte haben. Also ich komme ja aus einer Kleinstadt, wo eine recht stark frequentierte Universität drin ist. Deswegen spült es immer wieder junge Leute in die Stadt. Gibt's in Brühl irgendwelche Magneten noch für junge Leute?
Nee, da gibt's eigentlich wirklich gar nichts. Also wir haben ja selber früher auch, man hat sich einfach so untereinander getroffen in Jugendräumen, die wir irgendwie hatten oder so. Also es gab da eigentlich nichts, also keine Diskotheken oder Clubs oder so, wo du hingehen konntest, das gab es irgendwie nicht. Es gibt eine Kneipe da, die Hütte, wo so alle hingehen. Das ist auch ganz nett da, aber es ist auch sehr, ist jetzt auch nicht der Brüller.
Also ein bisschen zu brav.
Ja, also die Leute, also wie gesagt, Brühl hat wirklich immer sehr viel Subkultur hervorgebracht. Mir fällt das jetzt auch immer auf, wenn ich mal hinfahre, dass ich auch viele jungsche Skinheads sehe und so, ne? Also es ist anscheinend immer noch irgendwie so ein inspirierender Pool da. Keine Ahnung, was Brühl so an sich hat. Es gab auch in den 70ern eine riesen Punk-Szene da. Also das war eine große Anlaufstelle für Punker.
Okay.
Ich selber habe das da auch nicht mehr, so alt bin ich jetzt auch nicht, das habe ich selber jetzt auch nicht mehr so mitgemacht, aber ich kann mich noch so erinnern, so als Kind, dass ich die immer überall gesehen habe und das voll cool fand, wie die so rumlaufen und so.
Ja, das ist, glaube ich, das, was uns alle verbindet. So das allererste Ding, was man irgendwie denkt, so, oh, die sehen anders aus. Irgendwas ist cooler, ja, dran. Genau. So. Gibt es aus Brühl irgendeine nennenswerte Band, die dir gerade einfällt?
Daddy Memphis. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Noch nicht.
Altpunker kommt aus Brühl. Daddy Memphis and the Oyberts heißen die. Das ist jetzt nicht so bekannt, aber einige kenne ich schon.
Vielleicht findet man noch Musik bei denen irgendwo vielleicht?
Ja, also ich habe letztens noch, ich kaufe mir auch immer noch mal so Platten und der Frank von Bierpatrioten, der hat ja auch immer seinen Plattenkrempel dabei und da habe ich mir jetzt letztens noch von Daddy eine Platte gekauft. Ich habe sogar mal bei Daddy Memphis im Chor gesungen.
Oh, also hier die ganz klare Aufgabe an unsere Zuhörer, schließt die Bildungslücke und hört euch die Daddy Memphis aus Brühl an.
Er hat zum Beispiel ein Lied von Social Distortion gecovert auf Deutsch. Sif Punk heißt das. Das ist sehr witzig, ja.
Klingt auf jeden Fall erstmal zauberhaft. Erzähl doch mal, womit verdienst du eigentlich jetzt heute dein Geld? Du bist auf jeden Fall keine Kaufhausdetektivin mehr.
Ich arbeite im Sage Restaurant. Es gibt den Sage Club und Sage Beach, das ist halt so eine Veranstaltungslocation und da mache ich halt Buchhaltung und Personalabteilung. Ja, da bin ich aber auch erst seit letztem Jahr Oktober, da bin ich quasi abgeworben worden. Ich habe vorher, ich bin 2017 ja hier hingezogen nach Berlin.
Vor 5 Jahren erst, okay.
Da habe ich in einer Glaserei angefangen. Ja, und dann bin ich vom Sage quasi abgeworben worden. Die haben jemanden gesucht für die Buchhaltung und ich habe mir gedacht, oh ja, hörst du dir mal an, was die so anbieten und habe mal alles, was mir so an Sachen wichtig war, aufgeschrieben und die sind auf alles eingegangen und dann habe ich da angefangen. Bin da auch sehr glücklich.
War das so Zufall? Kanntest du irgendwen oder warst du da essen? Und
Ja, die haben ja in der Zeit von Corona dieses Food for Homeless gemacht, also weil das Restaurant musste ja schließen und die haben in der Zeit in dem Restaurant halt für die Obdachlosen gekocht und das ausgefahren und so und das hat halt Stefan von Toxbeck so mit initiiert und dadurch habe ich da auch mitgeholfen und dadurch kannte man sich da so und das eigentlich an dem Abend, wo wir uns im Sage getroffen haben, hat er mir jemanden vorgestellt, für den ich nur einen Minijob machen sollte, so büromäßig. Und an dem Abend meinte er, ach ja, die Sage, die suchen eigentlich auch jemanden fürs Büro. Und ja, so kam das. Das war eigentlich so eine Sufflaune. Dadurch ist das irgendwie entstanden. Ja, war aber...
Wir lieben Sufflaunen.
Ja, aber es war für mich schon eine Entscheidung, weil gerade so Veranstaltungsbranche, da war es kriselt ja noch so ein bisschen wegen Corona und so. Also ja, klar. Es lief da noch nicht so gut. Und war dann schon so, dass alle gesagt haben, bist du bescheuert jetzt in die Veranstaltungsbranche, weil Corona für mich, mir hat das im Job jetzt nicht geschadet, weil Glaserei hat ja nicht zugemacht. Ich bin ganz normal jeden Tag weiter arbeiten gegangen. Das war natürlich, da hatte ich ja einen sicheren Job und dann wieder zu wechseln, ja, weiß man dann auch nicht, ne? Ist das jetzt eine kluge Entscheidung? Aber ich habe mir gedacht, mein Gott, verdienst mehr Geld, arbeitest weniger Stunden und hast flexible Arbeitszeiten, was will man mehr?
Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist wirklich so, dass ich auch viel entspannter bin dadurch, dass ich nicht mehr morgens um 8 Uhr pünktlich irgendwo auf der Arbeit sein muss. Ich kann da halt anfangen, so wie mir das morgens in den Kram passt. Das ist halt super. Hauptsache, die Arbeit ist getan und da bin ich auch sehr gewissenhaft so.
Wenn du dann natürlich nicht in der Küche stehst und da quasi die Zeiten hast, sondern ich kann mir ja vorstellen, dass du bestimmt die Büroarbeit ja so ein bisschen gleitzeittechnisch organisieren kannst, ja?
Ich bin da also völligst frei. Ich kann da kommen und gehen, wie ich meine, wie ich das brauche oder will. Also wie gesagt, es ist halt wichtig, dass das, was gemacht werden muss, gemacht wird.
Ja, klar.
Das kann ich mir selber einteilen.
Das klingt eigentlich klasse. Also ich meine, ein bisschen den Zusammenbruch der Gastronomie und so habe ich ja mitbekommen. Ich arbeite ja im Lebensmittelgroßhandel. Und als so ein bisschen die Krise vorbei war, schimpften die Gastronomen, dass sie plötzlich keine jungen Leute mehr finden, die in Restaurants arbeiten wollen, weil alle gemerkt haben, wir können viel entspannter unsere Kohle woanders verdienen und müssen uns nicht mehr in der Gastro verheizen lassen.
Ja, das ist wirklich so. Ja.
Weil plötzlich haben ja alle in irgendwelchen Corona-Testzentren gearbeitet, alle Studenten, die so ein bisschen fit waren. Aber na gut, das soll natürlich nicht unser Thema sein. Du bist von Brühl nach Köln und 2017 nach Berlin gezogen. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Was ist eigentlich passiert? Du fandest das Aussehen von Punks cool, hast Punks gesehen, aber wann kam die Subkultur für dich so richtig, wann ist das in dein Leben gekommen?
Ich war eigentlich schon im Kindergarten immer ein bisschen anders. Also ich habe mich schon immer irgendwie anders gekleidet. Ich hatte schon immer so meinen eigenen Stil. Ich habe tatsächlich eigentlich mit Wave angefangen. Mhm. Also so mit, weiß ich nicht, 14, 15 war ich halt eine Zeit lang New Wave, nannte man das ja damals, so mit The Cure und so. Und dann bin ich mit meinem damaligen ersten Freund, also ersten festen Freund, haben wir zusammen mit Psychobilly angefangen.
Jo.
Und Psychobilly hat mich halt völlig geflasht. Das hat mich also direkt so abgeholt. Und dann so in den 90ern hab ich dann auch viele Skinheads kennengelernt und hab dann auch so eine Zeit lang mehr so in der Skinhead-Szene zu tun gehabt. Aber Psychobilly war immer mein Ding. Also, aber dann, dann habe ich ja mal geheiratet. Dummerweise zwischendurch. Da war ich so ein bisschen raus und habe mit Subkultur gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Mein Ex-Mann konnte da nicht so wirklich was mit anfangen. Und
Verzeih mir die Frage, aber wie habt ihr euch kennengelernt, wenn es quasi den Berührungspunkt durch die Subkultur nicht gab? Wie kam es dazu?
Ja, es gab in Köln halt das Lalik. Das war quasi unser zweites Wohnzimmer. Da war ich wirklich eigentlich fast jeden Abend. Und das war über Jahre mein absolutes Stammlokal. Und das war halt sehr gemischt. Da waren halt Gothics, Skinheads, IBM-Leute, Psychobillies. Und er ist mit Freunden, die ich kannte, die haben ihn mal mitgenommen, weil der hatte sich irgendwie getrennt und wusste nicht, was er machen sollte. Die haben ihn einfach so mitgenommen.
Und brauchte ein bisschen Ablenkung. Und dann
haben wir uns da kennengelernt.
Okay. Mit der Psychobilly-Szene, hast du zu dem Augenblick noch in Brühl gelebt?
Als wir angefangen haben, ja, da haben wir in Brühl gelebt, ja.
Wie sah es denn da schon mit Veranstaltungen aus?
Also mein allererstes Psychobilly-Konzert war in Aachen tatsächlich. Da bin ich noch mit meinem eigenen Käfer hingefahren.
Nein, du hast einen Käfer gehabt.
Wo mir das Kupplungsseil auf der Fahrt gerissen ist und wir dann mit 30 über die Autobahn getuckert sind dann irgendwie mehr schlecht als recht dann noch in Aachen angekommen, haben das Auto stehen lassen und sind dann einfach weiter. Haben uns da durch Aachen durchgefragt. Es gab ja noch kein Internet und nix. Wir wussten gar nicht wirklich, wo wir genau hin müssen. Das war irgendwie Übach-Pallenberg, das ist irgendwie so ein Vorort bei Aachen.
Ja.
Und da wurde irgendwie aus Übach-Pallenberg irgendwann, wo geht's hier nach Panama und so. Aber wir haben es auf jeden Fall dahin geschafft irgendwie. Und das war, glaube ich, 88 oder so. Das war mein erstes Psychobilly-Konzert. Das war ganz cool. Also früher ist man ja immer noch, ich weiß auch gar nicht, wie man das früher gemacht hat, woher man wusste, wo Konzerte sind. Ich weiß es gar nicht. Meine Kumpels, die wussten halt immer irgendwie, dass irgendwo ein Konzert ist. Es gab ja noch Flyer und so. Ich bin immer mitgefahren.
Es gab einfach noch mehr dieses Hörensagen. Natürlich hat man es heute viel einfacher. In puncto Eul, wie sieht's da aus, wenn du sagst, dass du in der Szene auch mal so ein bisschen unterwegs warst. Was war da dein erstes oder spannendstes Konzert mal irgendwie gewesen?
Ich muss echt überlegen. Ich glaube, ich bin ein einziges Mal auf einem Eul-Konzert gewesen. Also man hat eigentlich ja eher, man hat eher einfach nur so, so in irgendwelchen Kneipen rumgehangen und sich da getroffen. Also das war da gar nicht so groß mit auf Konzerte fahren oder so, weil man, weil das eigentlich so in unserem Umkreis gab's das, war das nicht so, weiß ich auch jetzt gar nicht, wieso da irgendwie nichts war. Also musstest du schon irgendwie nach Holland oder Belgien fahren oder so. Da hat man sich eigentlich eher mal nur so privat getroffen oder halt in Kneipen. So, da war jetzt groß mit Konzerten. Ich weiß, dass ich einmal in Koblenz auf einem Konzert war. Wer da gespielt hat, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Und dass wir mal irgendwo nach Belgien oder Holland gefahren sind, da sollten eigentlich, glaube ich, Coxberra spielen, sind dann aber ausgefallen.
Na klasse.
War dann auch egal. Hat man halt in der Kneipe weitergefeiert. Also, wie Hinkel auch schon gesagt hat, es war halt dann nicht, ja, dann hat man halt einfach so eine Party gemacht, war dann auch egal. Das so.
Funktioniert ja auch hervorragend.
Ja.
Wenn so ein Konzert mal ausfällt, kann man sich einen schönen Abend natürlich in der Kneipe machen. Natürlich klingt ganz klar. Du hast vorhin schon einmal ganz kurz das Thema Vinyl erwähnt. Bist du da so ein Hardliner-Vinyl-Sammler wie manche, die ihr ganze Wände voll haben? Oder bist du da ganz entspannt mit?
Also so schlimm ist es jetzt bei mir gerade nicht, aber ich habe schon viel und sammle da auch sehr gerne.
Mhm.
Müsste das auch alles mal ein bisschen besser sortieren und mal katalogisieren.
Das artet in Arbeit aus.
Ja, ja. Also so von früher hatte man halt alles nur auf Kassette. Da hatte man ja kein Geld, um sich Platten zu kaufen. Also ich habe noch zig Kassetten, ich habe bestimmt über 150 Kassetten noch mit dem ganzen alten Krempel drauf. Da sind auch ganz alte Sachen, die man vielleicht besser nicht mehr erwähnen sollte. War das halt so.
Ne? Das gehört dazu, gar keine Frage.
Ja.
Erinnerst du dich noch, eine Frage, die ich irgendwie aus Prinzip gerne stelle, erinnerst du dich noch an den Kauf deines ersten Vinyls?
Die ich selber gekauft habe.
Jo.
Meine Schwester hat mir ja früher immer schon mal so Singles mitgebracht. Was habe ich mir dann die erste Platte, die ich mir selber gekauft habe? Boah, das ist jetzt schwierig.
Fangfrage.
Ja, also die erste Psychobilly-Platte, die ich mir gekauft habe, war Frantic Flintstones, das weiß ich noch.
Wird das mir ausnahmsweise mal ein Begriff, ja?
Ja, aber ich habe vorher schon immer, ich bin früher immer so zu Saturn gefahren und da konnte man sich ja Platten noch anhören und habe halt so rumgestöbert und habe mir halt immer so Sachen rausgesucht, was mir so an Plattencovern gefallen hat oder wo man mal irgendwie was von gehört hat. Und habe da tatsächlich dann immer so Sachen mitgenommen. Also so eher 80 habe ich mir da schon gekauft. Und also da sind so ganz viele Sachen dabei, die wo ich mich heute immer wundere, wenn ich mal so die Platten durchstöbe und denke so, hoch, die habe ich, die Platte, wusste ich gar nicht.
Was hast du eigentlich so für Sachen? Deine Plattensammlung, wenn du einen beschissenen Tag hattest und du kommst nach Hause und willst deine Laune aufbessern mit einem wunderbaren Stück Vinyl, welche Platte ziehst du raus aus dem Regal?
Schwierig. Also ich habe immer so Phasen, wo ich ganz gerne mal wirklich Psychobilly höre. Dann habe ich aber auch Phasen, momentan bin ich eigentlich eher so auf, dass ich ganz gerne mal so ein bisschen was Gediegeneres höre. Muse zum Beispiel finde ich total großartig. Die habe ich ja bei Rock am Ring das erste Mal live gesehen. Ach, das ist eigentlich echt unterschiedlich, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich höre mir auch wirklich tatsächlich gerne noch privat zu Hause Toxback an, obwohl ich die ja ständig höre.
Obwohl sie dir zu den Ohren raushängen müssen.
Ja, aber tatsächlich liebe ich die Platten wirklich, höre ich mir auch immer mal wieder an. Onkels kann ich mir auch immer wieder anhören. Ich höre aber auch ganz gerne so Sachen wie Trabi-Reiter oder Lokalmatadore ist ja genau meine Band. Ich liebe ja Lokalmatadore.
Ja, kann das ich kann auch ich verstehen. wo du gerade die Onkels erwähnt hast, also ich hatte ja schon gesagt, so wirklich persönlich kennen wir uns ja nicht. Ich habe dich zuletzt vermutlich ab und an mal bei den 90er-Oll-Konzerten gesehen. Das letzte Mal, wo ich dich live gesehen habe, war bei dem Auftritt von Toxpack und den bösen Onkels in der Waldbühne. Da habe ich dich irgendwie mal kurz über die Bühne wuseln sehen. Das ist das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe.
Ja, wo ich so, ich habe so geweint auf der Bühne, weil das hat mich emotional so mitgenommen, dass ich voll geheult habe. Das war so überwältigend, dass ich einfach da gestanden habe und Rotz und Wasser geheult habe.
Also natürlich, manche schimpfen und sagen, Onkels gibt's nicht mehr seit 2006, wo sie aufgelöst haben, bla bla bla. Also mir ist das ziemlich wurscht.
Ja, also ich muss ja auch sagen, ich habe die Onkels mal 96, 95 oder so live gesehen und da waren die so grottenschlecht. Also es war so richtig übel, dass ich mich geärgert habe, weil die einfach alle völlig verschallert auf der Bühne waren und sich ständig verspielt haben. Also es war richtig, richtig mies. Also
okay,
es war
das macht
einfach
keinen Spaß.
Ja, und das hat mich richtig angepisst. Also ich bin auf vielen Konzerten gewesen, wo die Leute besoffen auf der Bühne waren. Bin da gar nicht so pingelig, aber das war halt wirklich so, boah, nee, dafür sind wir jetzt hier hingefahren. Und dann habe ich die da ja danach nie wieder live gesehen. Ich habe die jetzt auch nie so aus den Augen verloren. Ich habe die auch immer so nebenbei mal so ein bisschen gehört. Und dann haben ja Toxpack auf dem Matapalos gespielt, wo auch Slayer und so gespielt haben.
Ja.
Wir waren einen Abend vorher schon da und sind angekommen und standen so gegenüber von der Bühne, war so eine Empore. Und ich stand da und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe mich in Schulles Arm gekratzt und meinte, Alter, so, hä? Weil das war ein himmelweiter Unterschied zu dem, was ich noch von damals in Erinnerung hatte. Und dann diese riesen Bühne mit dieser Show drumrum und ja, perfekt gespielt, also eine perfekte Show. Das hat mich völlig geflasht. Das war super.
Ich glaube, die hatten dieses Festival zweimal gemacht oder dreimal. Bei mindestens einer erinnere ich mich an einen Flyer, der echt sehr geil war von den Bands, dass ich dachte, ich müsste eigentlich hinfahren, aber habe es irgendwie nicht geschissen gekriegt, wie das manchmal
so ist. Ja, ich glaube dreimal irgendwie. Also ich bin auf zweien gewesen. Bei dem zweiten haben wir irgendwie Rose Tattoo noch gespielt.
Ja, genau.
Ja, und bei dem, wo Toxpack auch waren, das war richtig geil. Das war halt Slayer und den Rest habe ich schon wieder vergessen.
Reicht.
Ich kann mir das immer nicht merken.
Reicht ja auch.
Cockney Rejects waren das, Cockney Rejects, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es ein geiles Konzert.
Ich kenne das mit diesen Festivals. Also ich war schon lange nicht mehr auf einem Festival, aber eigentlich immer gerne. Aber ich muss sagen, ich schaffe in der Regel auch selten mehr als zwei oder drei Bands mir anzugucken, weil entweder die Alkoholschwangerschaft so schnell voranschreitet oder man irgendwie Leute kennt, die man ewig nicht gesehen hat und zack, guckst du dir eigentlich gefühlt gar keine Band an und man ist nur wegen dem Zusammensein irgendwie da. Ich kenne diese Sachen.
Das kenne ich auch. Das passiert mir auch leider sehr oft.
Okay. Kommen wir mal zum Thema 90er Eu-Club. Wie kam es eigentlich mit dieser Konzertreihe zustande, wo ich von vornherein mal gleich sagen möchte, dass ich sehr schade finde, dass sie zugrunde gegangen ist, weil ich die Konzerte, sofern es mir arbeitstechnisch möglich war, immer gerne besucht habe.
Das ist entstanden. Also Schuller hat ja diesen 90er Eu-Club gegründet. Also es war so eine Facebook-Gruppe.
Ja, ja.
Da waren halt diese ganzen alten Leute, die sich von früher kannten. Ich wurde halt glücklicherweise dazu auch eingeladen, obwohl ich ja gar nicht früher mit diesen ganzen Leuten in Kontakt war. Habe mich aber direkt super wohl unter dieser Gruppe von Leuten gefühlt. Also die haben mich auch alle direkt total super aufgenommen und wir haben uns alle direkt super verstanden. Also ich habe da so viele nette Leute kennengelernt und dadurch hat sich das dann so entwickelt, dass sie überlegt haben, ja, wir könnten ja mal Konzert veranstalten mit den ganzen alten Bands, so die halt eigentlich gar nicht mehr spielen.
Ja.
Und das war dann so gut, dass sie gedacht haben, so das machen wir jetzt so jedes Jahr.
Ja, weil die Idee ist ja auch grandios.
Ja, naja, der Gedanke war ja halt so, die ganzen alten Bands wieder zu aktivieren, die halt nicht mehr spielen.
Ja.
Das Ding ist halt nur, dass irgendwann gehen dir ja die Bands aus, ne? Also wir haben ja dann alles, was irgendwie ging, aktiviert. Also Schulle hat die aktiviert, er kennt ja nur auch wirklich Gott und die Welt. Und Socializing ist ja sein Ding, der kann ja auch mit den Leuten und kennt die alle. Und da wären vielleicht jetzt noch 3-4 Bands gewesen, die noch nicht gespielt haben, die aber dann auch einfach nicht mehr wollen und wo nichts zu machen war. Und dadurch lief das dann so ein bisschen aus, dass man nicht mehr so richtig wusste, dieses Thema, weswegen es eigentlich angefangen hat, konnte ja so nicht weiterverfolgt werden.
Es war dann recht endlich.
Ja, ja, und vor allen Dingen, es ist auch immer so das Problem, wenn du so Sachen regelmäßig machst, geht so diese Euphorie weg. Und am Anfang sind die Leute immer, ja, voll super, und dann macht sie das 2-3 Mal und danach wird das so eine Gewohnheit, dann sagen, ja, nee, diesmal nicht, ja, mach ich beim nächsten Mal. Und dann sind uns die Leute halt auch einfach weggeblieben und dadurch, dass Schulle und ich das dann zum Schluss zu zweit gemacht haben, weil das einfach am besten funktioniert hat mit uns beiden, war es halt schwierig, weil wir haben das quasi für umsonst gemacht, ne? Also für uns war wichtig, wir haben eine tolle Party und alle haben Spaß, wir wollten da nichts dran verdienen, aber wir mussten ja wenigstens unsere Unkosten gedeckt haben, ne? Und das wurde dann immer schwieriger, dass man schon draufgezahlt hat. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn ich mal für so eine Party 300 Euro draufzahle, ist mir auch egal. Aber
irgendwann übersteigt es dann ja auch mal die Möglichkeiten.
Ja, und das war dann einfach auch irgendwann, dass wir sagen mussten. Und dieses letzte Konzert, was wir absagen mussten, es hat uns richtig im Magen gelegen. Es war halt wirklich scheiße, ne, dass wir das absagen mussten. Aber es wäre ein Desaster geworden, weil keine Tickets verkauft wurden. Und Abendkasse kannst du ja auch nicht immer dann mit 100 Leuten rechnen.
Nee. Also wie gesagt, ich hatte es ja zu diesen Konzerten auch nicht allzu oft geschafft, aber ich bin dann damals auch von Greifswald immer nach Berlin gefahren, auch teilweise mit immer ein paar Greifswaldern zusammen, die ja auch dann diesen 90er Eu-Dunstkreis gehörten. Und ich muss sagen, es war einfach wirklich immer grandios. Also ich meine, gut, im Grunde genommen ist es immer geil, wenn man mit Freunden irgendwo zusammen auf Konzerte fährt, aber das hatte einfach einen gewissen Charme. Ich erinnere mich noch hier an Agent Bulldog hier im East End, da, weil ich Schweden, ich kenne da sehr viele Leute, war danach einfach noch ein sehr geiler Abend, mit denen in der Kneipe abzuhängen. Und es ist komisch, dass viele Leute wirklich es sehr bedauern, dass es zugrunde gegangen ist. Aber so wie du sagst, ich erinnerte mich auch daran, dass das irgendwie der Grund war, dass irgendwie zum Schluss keine Tickets mehr verkauft wurden. Und trotzdem sagen gefühlt alle Leute, schade, dass es nicht mehr gibt.
Ja, das ist so. Alle sagen dann schade, nur kommen tut dann trotzdem keiner, ne? Ich meine, wir sind ja immer mal wieder dran, so, dass wir immer mal wieder überlegen, sollen wir nicht doch nochmal machen. Dann immer so, ja, war dann auch mal wieder geplant. Dann kam aber auch, glaube ich, Corona noch irgendwie dazwischen. Und dann, es war auch mit Toxback so viel, dass wir da wieder keine Zeit zu hatten. Also es ist nicht so ganz aus der Welt. Also es, vielleicht wird es nochmal, aber halt nicht mehr so, dass wir es regelmäßig jedes Jahr machen. Das funktioniert halt leider einfach nicht, ne? Aber so, ich weiß nicht, alle 5 Jahre mal, keine Ahnung. Immer so, wie es sich anbietet.
Nee, ich meine, na klar, du hast ja vermutlich recht, wenn so da Routine reinkommt, ist der Reiz weg und natürlich ist die Sache endlich, weil irgendwann findest du keine Leute mehr, die noch Bock haben, ihre Rumpelbands aus den 90ern vielleicht zu reunionieren.
Ja.
Verständlich, aber nichtsdestotrotz, klasse Sache und okay, sie ging also zugrunde wegen sinkender Besucherzahlen. Kommen wir doch mal teilweise ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt. Merchandise verkaufen bei Toxpack und den Bierpatrioten. Nenne uns doch mal bitte einen Typen von Kunden, den du gar nicht ertragen kannst und vielleicht erläutere auch gerne, warum.
Gibt es tatsächlich eigentlich gar nicht, weil ich muss sagen, dass also gerade das Publikum bei Toxpack, also wirklich echt lieben Dank an diese Fans, das ist einfach super, die sind so geduldig, weil ich meistens ja auch alleine da stehe und wenn mal ein großer Andrang ist und so, dann, die haben eine endlose Geduld und warten und die sind alle kauffreudig, die sind lieb und nett, also ich kann mich da echt nicht beschweren, also bei Bierpatrioten ist natürlich, das ist noch so dieses alte Ding, rotzbesoffene Skinheads, die den Stand umrempeln. Die sind aber auch alle lieb, weißt du, so, ich sag dann auch, ey, komm, geh mal jetzt hier weg, es nervt dir gerade. Ich habe da kein Problem mit, also Leute dürfen sich ja meinetwegen auch abschießen.
Ja.
Die sagen ja auch nichts, ne? Die schicke ich dann weg und so. Also tatsächlich muss ich echt sagen, finde ich die alle durch die Bank weg super. Ich habe auch viele Leute kennengelernt, die auch immer wieder kommen und die dann auch mit mir quatschen. Und man lernt auch echt nette Leute kennen. Und,
ja, das glaube ich.
Auch gerade so dieses Publikum, durch diese Onkelskonzerte hat sich ja auch so ein bisschen verändert. Und wie viele Leute, also man hört ja immer so, ah, dieses Deutschrock-Publikum, es sind alles so Bauern und so, das kann ich voll nicht sagen. Das sind alles echt bodenständige Menschen, die halt einfach Bock auf diese Musik haben und die geregelten Beruf nachgehen, die halt auch wirklich Geld haben, auch mal Merch zu kaufen, was ja für mich wichtig ist.
Ja, richtig.
Und die alle Bock haben, Party zu machen, die diese Musik lieben und die sich zu benehmen wissen. Ne? Also ich bin begeistert. Ich mag das echt voll gerne, sonst würde ich es auch nicht machen. Ich muss es ja nicht machen.
Ja, richtig. Was du sagst mit dieser Deutschrock-Geschichte, ich muss sagen, ich habe mich da nie wirklich ernsthaft mit beschäftigt, weil es für mich persönlich zu weit weg von dem ist, was ich als Subkultur definiere. Muss aber sagen, jemand, den ich jetzt nicht nennen möchte, hat mal vor längerem gesagt, der war auch in einer recht großen Band unterwegs und hat sich dieser Deutschrock-Sache und auch diesen Konzerten und so immer völlig verschlossen, hat seine Meinung aber irgendwann geändert, weil es ihm auf den Sack gegangen ist, dass die Leute in, ich sag mal, unserer Subkultur einfach kein Geld ausgeben wollen. Sie ziehen sich lieber irgendwo illegal die Musik, sie kaufen keine Platten. Die Sache ist, er hat irgendwann gesagt, eigentlich ist es cool in dieser Deutschrock-Szene, weil die Leute wirklich gerne Geld für die Leute bezahlen, die sie cool finden. Und halt nicht nur rummeckern, dass alles zu teuer ist.
Ja, das ist wirklich so. Das ist so, also ich vergleiche die auch immer so ein bisschen so mit der Metal-Szene. Das sind einfach Leute, die sich für Musik interessieren, die aber trotzdem einfach auch so geregeltes Leben führen, jetzt in Anführungszeichen. Ne?
Ja.
Aber die halt einfach diese Band auch unterstützen wollen. Die lassen ja auch Trinkgeld da und die kaufen auch echt manchmal teilweise, wo ich denke, boah, so viel Geld habe ich früher auch nie ausgegeben. Ich habe nie Merch gekauft, weil erstmal musste es mit dir rumschleppen, hatte ich aber auch nie Geld für und weißt du so, ja. Nee, es ist wirklich so. Also man, wie gesagt, ich kann nicht meckern.
Ich muss sagen, das ist manchmal auch ganz oft eine Sache, die mich irgendwie gehindert hat, wo ich mich auch irgendwie erinnere bei den 90er-Oil-Konzerten. Ich weiß gar nicht mehr, wer da manchmal einen Plattenstand gemacht hatte, wo ich dann auch naja, dann rennst du den ganzen Abend mit so einer scheiß Vinyl unterm Arm rum und denkst dir,
ja,
puh, gut, eigentlich hast du hier schon gefühlt 15 Bier-Intus, kannst eigentlich darauf gar nicht mehr aufpassen, musst die irgendwie heil nach Hause kriegen. Ah, ja gut, aber das ist so ein leidiges Debakel. Toxpack und Bierpatrioten. Bleiben wir erstmal beim Thema Toxpack. Was war für dich der beste Ausflug oder der beste Trip, den ihr gemacht habt?
Eigentlich würde ich fast sagen, dieses Matapalos-Ding, das fand ich echt geil.
Mhm.
Da fand ich Rock am Ring und Rock im Park. Ja, das war schon cool. Nee, also ich würde echt sagen, also dieses Matapalos fand ich echt eigentlich am geilsten.
Von der Organisation her und allem drum und dran?
Erstmal das, weil du hast auch wirklich da im Backstage-Bereich, da steht halt einfach ein riesengroßes Zelt aufgebaut und da kann jeder, der da ist, umsonst saufen. Umsonst saufen ist immer super.
So ein Pluspunkt.
Ja, das ist halt, du kannst da von Jägermeister über Bier, über Sekt, kannst du alles trinken, was du haben willst. Und das war alles super organisiert, aber auch sehr so eine nette, entspannte Atmosphäre. Und dann war natürlich auch die Band super geil und diese ganze Show war halt einfach super. Das war das, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, was ich richtig gut fand. Aber Waldbühne war eigentlich auch ganz cool.
Nochmal kurz zu diesem Matapalos. Gab es da eigentlich zwei Bühnen oder bloß eine Hauptbühne? Oder wie,
nee, da gab es nur eine Hauptbühne, ja.
Was war da am Besuchern so grob? Weißt du da noch irgendwie was? Wie viele Leute da waren?
Sehr viele, ja. Also es war auch wirklich, als Toxpack gespielt haben, habe ich ziemlich weit vorne an der Bühne gestanden und habe mich mal so umgedreht und dann diese ganzen Massen zu sehen, die wirklich auch extra zur Bühne hingekommen sind und wo du gesehen hast, die gucken sich diese Show wirklich an. Hm. Mich freut das immer. Ich finde das einfach super, weil ich habe es voll abgefeiert. Da haben auch viele Leute, waren danach auch sehr begeistert und haben dann auch wirklich, sind dann auch wirklich Talkback-Fans geworden. Hm. Die haben da richtig gut abgeliefert. Das war richtig geil.
Wie ist das für dich auf solchen großen Veranstaltungen, da so diesen Merch-Tresen zu bedienen, wenn vielleicht nicht wie im East End 300 Leute kommen, sondern vielleicht 30.000 oder jetzt nur mal so grob als Zahl. Wie groß ist denn da der Arbeitsaufwand? Und bist du da immer noch alleine gewesen am Merch-Stand oder habt ihr euch da gegenseitig geholfen oder noch irgendwen mit?
Nee, da ist es tatsächlich so, bei so großen Veranstaltungen gibst du den Merch ab.
Ah, okay.
Die haben halt so Zentral-Merch-Stände. Mhm. Da musst du dann vorher, da kannst du so 3-4 Motive aussuchen, die du abgibst. Du kannst natürlich nicht deinen kompletten Krempel da abgeben.
Ja.
Das meldest du vorher an, dann gibst du das da ab. Das wird aufgenommen, gezählt und dann verkaufen die das und nachher hole ich das wieder ab und dann wird das abgerechnet. Für mich eigentlich immer ganz geil, weil dann kann ich mir auch mal die Shows angucken, weil das kann ich ja meistens nicht.
Ja, großartig.
Weil Wistful Force war zum Beispiel auch geil, fällt mir gerade ein, da wo Bodycount gespielt haben, das war sehr großartig. Das ist für mich natürlich immer gut, weil dann kann ich dann auch mal so ein bisschen was mitkriegen, weil ansonsten habe ich ja leider immer, muss ich ja den ganzen Tag arbeiten.
Genau, hast den Arsch voller Arbeit, da kann man mal ein bisschen abschalten. Auf Wistful Force war ich auch nur einmal, muss ich sagen. Ich bin eigentlich immer nicht für diese Riesenfestivals gewesen, aber ich muss sagen, es war grandios. Also woran ich mich sehr gut erinnere, ist, dass ich Amon & Amarth da mal gesehen habe. Was für ein krasser Scheiß hier mit ihrer Wikinger-Schlacht auf der Bühne und schlagen sich die Köpfe mit Schwertern ein. Ha, fantastisch. War großartig.
Ja, Wistful Force, muss ich sagen, ist für mich eins der geilsten Festivals gewesen, wo ich jemals gewesen bin, also privat.
Mhm.
Ich habe früher mal in einem Callcenter gearbeitet, ein paar Jahre lang.
In Köln noch?
Und in Köln, ja, okay. Ja. Für die GEZ übrigens. Ja,
hervorragend.
Mein Sitznachbar, der war halt so ein Metaller.
Ja.
Und ich hatte dieses Plakat vom Wistful Force schon bei uns in Köln da in dieser Metal-Kneipe gesehen.
Mhm.
Und fand halt diese Zusammenstellung von den Bands, fand ich geil. Da standen halt auch Lokalmatadore drauf und stehe ja auch total auf Metal.
Mhm.
Und hab diese Zusammenstellung gesehen, hab gedacht, boah, das ist so geil, da würde ich so gerne mal hin. Und kam ich so mit ihm ins Gespräch und er meinte halt, ja, er fährt da mal so jedes Jahr hin, trifft sich da mit Leuten. So, oh, also, da hätte ich so Bock drauf, der ist ja, komm doch einfach mit. So, ja, geil, mach ich. Und dann bin ich dann mitgefahren. Mhm. Kannte alle anderen Leute von ihm ja so nicht, ne? Die haben mich alle direkt total herzlich aufgenommen und war super geil. Habe ich In Flames gesehen, fand ich super großartig. Volbeat damals noch total geil. Ja. H2O habe ich da gesehen.
Volbeat sind inzwischen so sehr weich gespült, oder?
Ja, das war halt auch schon die ersten Scheiben. Ich habe die ersten beiden Platten wirklich echt geliebt, aber man hört sich echt schnell satt dran, muss ich sagen.
Okay.
ja, das ist halt irgendwie, hat's dann, kann das gar nicht beschreiben, es ist irgendwann einfach, ja, zu langweilig oder was, keine Ahnung. Ja, höre ich mittlerweile auch nicht mehr so, also irgendwie ist das nicht mehr so mein Ding. Aber da habe ich geile Bands gesehen, also es war dieses Festival, das war noch in Rolschora damals.
Ja, da war ich auch mal gewesen, genau.
Das war von Donnerstag bis Sonntag für 70 Euro damals, inklusive Zelten und Konzert. Also besser geht's nicht. Motorhead haben da gespielt, alle möglichen, also Slayer hat sogar da gespielt.
Wenn du sagst, die Flyer sahen geil aus with Full Force, weil dann klar, die haben eine gute Mischung an Hardcore, Metal und Punk gehabt. Bist du mal in Frankreich auf diesem Hellfest gewesen?
Nee, leider noch nicht.
Da hackt's ja wohl völlig aus, oder? Also mit ihren 5, 6 Bühnen, mit ihrer Black Metal, Hardcore, Metal, Punk und also Wahnsinn.
Ja, also da Peter Pan Speedrock haben da, glaube ich, mal gespielt. Also es gibt immer mal so befreundete Bands, die da schon gespielt haben. Also da hätte ich auch mal Bock drauf. Da hoffe ich ja immer mal so, dass Toxpack da vielleicht auch mal spielen.
Ist ja nicht unmöglich.
Da hätte ich auch echt mal Bock drauf. Ja, also das finde ich auch super.
Also ich habe schon ab und an von Leuten gehört, die da wirklich, also du musst ja wirklich da auch super schnell sein mit den Tickets. Das scheint ja wirklich mit weltweit eins der größten, fettesten Festivals sein. Das geht, glaube ich, auch über 6 Tage, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich mich jetzt noch nie so mit beschäftigt, aber also mindestens 4 Tage, glaube ich, schon, ja.
Ah, oh, krank.
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich schon, ja, das ist schon ein bisschen anstrengend, ne?
Das ist ein Jahresurlaub
finanziell.
Vor allem,
wenn du so viele Bühnen hast. Und wenn du so viele Bühnen hast, da wird es ja dann auch schon wieder schwierig, weil das ja dann oft teilweise so nebeneinander spielt, dann bist du schon wieder hin und her gerissen. Wen guckst du jetzt an? Das habe ich ja in Amsterdam auch schon gehabt, ja. Bei dem Festival, dass halt Bands gleichzeitig gespielt haben, wo ich gerne beide gesehen hätte. Und dann entweder rennst du hin und her oder...
Es ist ja halt immer noch ein Festival. Man schafft halt nicht mehr als 2 Bands. Das ist so.
Am besten direkt einfach nur saufen und sich gar nichts angucken.
Sich gar nichts angucken, okay. Wir hatten vorab nicht telefoniert, aber nur kurz geschrieben. Du hattest nebenbei erwähnt, dass du für Toxpack noch im Hintergrund noch etwas mehr machst als Merch. Was genau machst du bei Toxpack noch so?
Ja, ich mache ja auch den Online-Shop. Den betreue ich halt komplett, okay. Und mache dann dementsprechend halt auch die Sachen für einen Steuerberater fertig. Ist ja mein Beruf, von daher bietet sich das an, dass ich sowas mache.
Ah, okay.
Ja, und verwalte das halt alles so.
Ja, na klar, stimmt. Ab so einer gewissen Menge von Umsatz, die man macht, kann man das vermutlich nicht mehr irgendwie so unter dem Deckmantel laufen lassen.
Nee, also das ist ja eine GbR, also das ist ja schon so, du musst sowas ja anmelden. Das geht ja nicht gut, wenn du auf großen Festivals spielst und denkst, du kämpfst, aber der Staat sieht alles. Nee.
Ja,
also das läuft ja alles offiziell.
Zu dem Thema, lief mal irgendwas richtig schief? Seid ihr mal mit Toxpack oder mit Bierpatrioten, je nachdem, was du vielleicht gerade raushauen möchtest, ist mal irgendwas richtig schief gelaufen? Seid ihr irgendwo hingekommen und keine Ahnung, es stand keine PA oder es gab kein was weiß ich was für ein Zeug? Ist mal irgendwas passiert?
Also das Einzige, was manchmal so ein bisschen stressig ist, ist, wenn ich nicht weiß, wo ich den Merch aufbauen soll. Das hatten wir zum Beispiel bei der Show mit dem Weidner in Hannover.
Mhm.
Da war eigentlich geplant, dass ich unten an der Bühne, an der Seite den Merch aufbaue, so wie das eigentlich da immer so ist.
Ja.
Dann hatten die aber so viele Tickets verkauft und wir kamen an und sagten, nee, also du kannst das hier nicht aufbauen.
Weil die Halle rappelvoll ist.
Hier um die Ecke. Da hatte aber dann schon der W seinen Merch aufgebaut, also war halt kein Platz, ne?
Mhm.
Und dann sind wir da durch diesen Laden gelaufen, da war halt einfach irgendwie nirgends Platz. Dann haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass ich das dann oben da in dem Raucherraum mache und habe gesagt, ja, dann machen wir das hier in der Ecke. Und dann habe ich schon angefangen, alles aufzubauen. Also ich war schon echt so, boah, jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Ich, so, ich pack gleich alles ein und dann bleibe ich im Auto.
Ja.
So, weißt du, so, war schon voll zickig. Ja, dann habe ich da angefangen aufzubauen. Dann kam der Nächste an. So, nee, also das geht aber hier nicht. Die Bar muss aber frei sein. Ich so, boah, ich so, ey, nee, sorry. Jetzt habe ich aber keine Lust
gleich
mehr.
Gleich knallt.
Ja, da kam aber dann Schulle und hat das dann so geschlichtet und hat mir dann geholfen. Dann haben wir das nochmal umgebaut. Letztendlich war es dann okay, aber das war halt für mich das immer so ein bisschen stressig, weil die Jungs sind ja dann auch mit ihrem Scheiß beschäftigt.
Mhm.
Und ich bin dann immer so ein bisschen alleine und bin auch so jemand, ich möchte da immer nicht so herrisch werden und die Leute da so maßregeln oder mich da wie der letzte Luder aufführen und sagen so, ja. Nee, aber jetzt muss ich das aber hier aufbauen. weil ich bin halt ein netter Mensch und versuche das eigentlich immer nett zu regeln, kommst du da halt öfters mal nicht so weit mit.
Richtig.
Ja, aber am Ende regelt sich's immer irgendwie. Also das ist schon, ich bin ja auch eigentlich immer sehr entspannt dann. Dann war es ja auch gut, war ja dann auch lustig, also von daher.
Attitude.
Ja, aber ansonsten kann ich nicht sagen. Ja, es gibt mal immer so Pannen, dass mal das Auto nicht aufgeht. Entschuldigung. Ja, aber ansonsten ist eigentlich immer alles okay.
Ist alles okay. Ich glaube, haben wir viel über Toxpack geredet mit den Bierpatrioten. Ich glaube, die machen ja jetzt wieder seit 2013 Musik, oder?
Naja, die haben ja im Rahmen von diesem 90er-Oi-Konzert damals das erste Mal wieder gespielt. Mhm. Und ab da ja dann immer mal so ab und an mal irgendwo. Wir waren ja jetzt schon viermal schon wieder unterwegs. Mhm. Dieses Jahr ist ja dann auch nochmal Schwerin und Berlin.
Ja, ich bin mir sehr sicher, das Konzert in Berlin werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja.
Ja.
Da habe ich sehr, sehr große Lust drauf. Hattest du, als die Bierpatrioten angefangen haben, glaube ich 92, 93, hattest du damals schon irgendwie Kontakt oder von der Musik gehört oder kam das wirklich erst jetzt später durch diese 90er-Eu-Geschichte?
Ich kannte die so von, weiß ich nicht, irgendwelchen Kassettenplatten von irgendwelchen Kumpels, die man mal irgendwo im Auto gehört hat. Mhm. Da habe ich aber tatsächlich mit denen selber noch gar keinen Kontakt gehabt. Also Da war ich ja noch in Köln und Erftstadt und Euskirchen und so unterwegs. Also da habe ich mit Berlin noch gar nichts am Hut gehabt. Mhm. Kannte aber halt irgendwo mal schon mal gehört. Und als Schulle dann mal irgendwie war, weil Schulle kenne ich ja irgendwie noch von MySpace-Zeiten.
Früher.
Und als er dann irgendwie mit diesem 90er-Euding angefangen hat, hat er irgendwie vorher mal was mit Bierpatrioten gepostet. Und dadurch sind wir dann so wieder, sind wir dann mehr so in Kontakt gekommen, ja. Und dann bin ich mit denen ja nach Madrid geflogen, mit so ein paar Leuten vom 90er-Euro-Club.
Mit wem haben die da gespielt?
Da waren so zwei spanische Bands, Vorbands. Frag mich jetzt nicht, wie die heißen. Hab ich vergessen. Das war sehr cool da. Also die haben uns da ja wirklich hin und her gefahren und die haben sich so lieb und nett um uns gekümmert. Das war echt super.
Das ist oft eine Sache, die sehr viel Spaß macht in der Subkultur, muss ich sagen. So gerade mit Leuten aus dem Ausland. Natürlich haben wir auch in Deutschland coole Leute, aber Leute aus dem Ausland hat man immer einfach mehr das Gefühl, die sind viel dankbarer, die freuen sich über jeden Scheiß, weil die...
Auf jeden Fall, ja.
Weil in der Subkultur machen wir einfach mitunter, ja, einfach so Sachen möglich. Egal, ob es die Band so bekannt ist oder nicht, mein Gott, wenn die hier irgendwer einlädt, da passieren manchmal echt spannende Sachen mit wirklich coolen Leuten. Ja. Das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Toxpack, Bierpatrioten. Wir verlassen mal ganz kurz das Thema und kommen zu etwas anderem. Männerdominanz in unserer Szene. Es steht ja die Behauptung im Raum, dass Frauen oft mit härteren Bandagen in der Szene unterwegs sind, weil sie immer nur als Anhang von irgendwem abgestempelt werden. Wie gehst du damit um?
Tatsächlich kann ich da eigentlich, also ich habe das für mich nie so empfunden, weil ich nie als Anhang in der Szene unterwegs war, weil ich ja mehr oder weniger alleine unterwegs war. Wenn Frauen als Anhang angesehen werden, waren sie auch eigentlich nur Anhang. Also ich habe halt viele Mädels kommen und gehen sehen, die dann wirklich nur temporär dabei waren, solange sie mit dem Typen zusammen waren, die dann auch wirklich so von jetzt auf gleich ihren kompletten Klamottenstil geändert haben und danach wieder andersrum liefen. Ansonsten kenne ich halt so viele Mädels, die auch so in der Subkultur unterwegs waren, die halt auch einfach Bock auf die Musik haben.
Ja.
Also die jetzt gar nicht irgendwie wegen einem Mann dabei sind. Also war bei mir ja auch nie so. Also ich habe mich auch nie so empfunden.
Hm. Na, zumindest höre ich sowas oft von Frauen. Zum Beispiel hat mir letztens eine Freundin erzählt, sie hatte ein T-Shirt von der Band an, lass mich jetzt gerade lügen, Gewohnheitstrinker oder so, glaube ich, und wurde dann in der Bar angesprochen, so nach dem Motto, kennst du die überhaupt? Kennst du überhaupt ein Lied von denen? Und sie war dann der Meinung, diese Frage hätte ein Kerl nicht gedrückt bekommen. Das wurde einfach nur sie gefragt, um sie so ein bisschen nach dem Motto bloßstellen zu wollen. Und das ist eine Sache, sowas höre ich öfter mal.
Nee, das ist aber neuerdings ja so ein Trend, dass man Leuten grundsätzlich unterstellt, dass sie diese T-Shirts einfach nur aus Modezwecken tragen. Mhm. Wie man ja halt diese Nirvana-Shirts bei H&M kaufen kann und so. passiert ja schon mal, wird aber mittlerweile ja grundsätzlich irgendwie jedem unterstellt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas damit zu tun hatte, dass sie eine Frau war. Wenn sie jetzt ein Typ gewesen war, der den Eindruck erweckt hätte, der weiß nicht, was das für eine Band ist, wäre derjenige genauso gefragt worden, denke ich mir mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass das was mit dem Geschlecht zu tun hat. Was mir halt immer noch so auffällt oder was ich immer noch so mitkriege, ist, dass auch mir, das kriege ich immer mal so unterschwellig mit oder so hintenrum mit, dass mir auch immer so ein bisschen angedichtet wird oder dass Leute sich Gedanken darüber machen, was mit Toxback und den Jungs und mir ist und wie ich das geschafft habe, so diese Position zu kommen, in die ich da bin. Also es gibt halt immer noch so dieses alte Klischee, dass man als Frau nur in so Positionen kommt oder mit den Leuten rumhängt, weil man mit irgendwem Geschlechtsverkehr hat.
Weil man gebumst hat.
Das, dieses alte Klischee gibt es halt leider immer noch, ist aber nicht so, ist mir aber ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Also da stehe ich völlig drüber, das ist mir wurscht.
Okay,
da
das ist gut.
Sollen die Leute sich Kopf drüber zerbrechen, wie sie wollen, das ist mir egal.
Das ist sehr gut. In der Hinsicht, so eine peinliche Story hatte ich mal, da haben vor vielen Jahren mal Combat 77 in Greifswald gespielt, die ja auch die Kirsten singt bei denen. Da ist es zum Beispiel vorgekommen, obwohl das eigentlich ein Haus ist, was heutzutage sich als super mega PC gibt, dass kleine Kiddie-Punks damals da standen und sich so ein bisschen drüber aufgeregt haben, was so eine alte Mutti hier auf der Bühne zu suchen hat. So, wo ich mir dann echt so dachte, so, Leute, was stimmt mit euch nicht? Die ist in der Subkultur unterwegs, da habt ihr noch in die Windeln geschissen und jetzt haut ihr hier solche Sprüche raus. Also ist dir in der Hinsicht schon mal irgendwie solche Respektlosigkeit begegnet?
Also ich glaube, es würde sich jetzt keiner trauen, mir das ins Gesicht zu sagen.
Okay.
Was so hinter meinem Rücken passiert, kriege ich ja nicht mit. Weiß ich nicht. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Vordergründig sind immer alle nett zu mir. Also kann ich jetzt nichts sagen. Weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt auch viele Leute, die einfach nur sagen, so ja, so in deinem Alter sollte es jetzt auch langsam mal aufhören und dir mal was Vernünftiges suchen und heirate mal und setzt sich zur Ruhe oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber wie gesagt, mir ist es ziemlich egal, was andere Leute denken, da habe ich keinen Vertrag mit.
Na, ich glaube, das ist ein recht gesunder Grundtenor, sein Ding durchzuziehen und sich nicht dazu sehr beseiern zu lassen. Daher, ich werfe dir jetzt mal vor, dass du mindestens eine Generation älter bist als ich. Ganz kurz leidiges Thema. Ost- und Westteilung. Am 9.11.1989, am Tag, als die Berliner Mauer fiel, hat dich das damals tangiert und wo warst du da?
Ehrlich gesagt habe ich da damals überhaupt gar nichts mit zu tun gehabt. Also wir hatten weder Verwandte, Bekannte im Osten. Geschichtsunterricht hat mich ja in der Schule jetzt auch nicht wirklich interessiert. Man wusste, dass es das gibt, hat mich aber nicht weiter interessiert. Ich war da aber auch völlig wertfrei an dem Abend. Das war Donnerstag, werde ich wahrscheinlich im Lalik gewesen sein und da gab es immer Bier eine Mark und werde gesoffen haben, gehe ich von aus. Ich habe dann auch relativ schnell nach der Wende kamen Leute aus Halle nach Köln, die wir auch da schnell kennengelernt haben. Super Leute, mit denen bin ich heute noch befreundet. Also ich war da völlig unbedarft und wertfrei. Also mich hat dieses Ost-West-Ding nie irgendwie beschäftigt, was gab es für mich nicht.
Okay. Du musst wissen, diese Frage steht hier, weil ich noch nicht wusste, dass du aus Brühl Köln kommst. Hätte ja sein können, dass du aus Ost- oder West-Berlin kommst. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Verlassen wir mal das ernste Thema und ich mache immer etwas, das nennt sich der Nonsens-Block. Jetzt kommen ein paar Fragen, die uns hier ein bisschen auflockern. Kick, wenn du jetzt ein Eigenheim geschenkt bekommen würdest, wo sollte es stehen?
Am Rand von Berlin, vielleicht auch Brandenburg. Auf jeden Fall im Grün. Oder auf Mallorca, das wäre natürlich auch geil.
Mallorca wäre auch geil. Urlaub im Süden machen ist dein Ding, ja?
Da sind wir dieses Jahr auch wieder zweimal. Und das ist schon schön. Ein bisschen Sonne tanken und im Meer planschen, das ist geil.
Ah, okay. Nächste Frage. Cocktail oder Strauchtomaten?
Cocktail.
Barfuß oder Lackschuh?
Barfuß.
Okay. In Berlin?
Barfuß in Berlin?
Ja,
aber Lackschuhe drücken doch immer so, obwohl ich Lackschuhe immer toll fand.
Apropos, jetzt fällt mir gerade ein, wo wir sagen, in Berlin. Du, in welchem Viertel wohnst du heute
eigentlich? Neukölln.
In Neukölln. Okay, okay. Nächste Frage. Wannsee oder Müggelsee?
Kenne ich beide nicht.
Kein Bock drauf.
Die Seen sind hier alle nicht zu gebrauchen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Wenn du baden willst, irgendwo im Umland fährst du an der Ostsee, ja? Verstehe ich das richtig?
Ich gehe ja tatsächlich nie irgendwo baden, weil du ewig weit fahren musst und weil es alles überfüllt ist. Hier ist alles immer überfüllt. Also ich fliege dann halt nach Mallorca, da gehe ich baden.
Ausgezeichnet, okay. Gebe man dir die Macht, etwas Grundlegendes an unserer Gesellschaft zu ändern, was wäre es?
Das ist aber eine Frage. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute einfach alle sich gegenseitig Respekt zollen. Respekt wäre mir sehr wichtig.
Respekt, okay. Wir würden die Respektlosigkeit beseitigen. Genau. Okay. Eine letzte Frage noch. Döner oder Currywurst?
Currywurst.
Currywurst, Applaus. Ich hörte, die Currywurst stirbt aus. Lassen wir die blödsinnigen Fragen und wagen mal einen kleinen Rückblick. Du bist ja nun schon weitaus länger als ich in der Subkultur unterwegs. An welchem Punkt hättest du gerne gesagt, stopp, ab hier kann es nicht mehr geiler werden?
Tatsächlich muss ich sagen, dass ich gar nicht so jemand bin, der sagt, früher war alles besser. Weil jede Zeit ihre geilen Seiten hat. Also ich muss sagen, prinzipiell ist für mich eigentlich jedes Jahr immer in irgendeiner Weise besser geworden, soweit man das sagen kann. Aber man lernt immer wieder, also ich lerne halt gerne neue Dinge kennen oder neue Sachen dazu und mache gerne neue Erfahrungen. Und wenn man Stopp sagt, dann kommt ja auch nichts Neues. Nee, also ich finde, Stillstand ist der Tod.
Stillstand ist Rückschritt, ja, sagt okay. man. So, kommen wir zu einem leidigen Thema. Alt werden in einer, in Anführungsstrichen, Jugendsubkultur. Wie erlebst du das Verständnis dafür von Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht über die Jahre hinweg damit abgeschlossen haben?
Tatsächlich bewege ich mich ja in so einem Umfeld, wo alle auch noch so mit dabei sind. Das Einzige, was mir mal so auffällt, ich lese das mal so ab und zu mal so bei Facebook oder so, wenn mal irgendwie Leute irgendwie ein Konzert posten, wo dann Leute drunter schreiben, ach, die gibt's noch? Ja, das habe ich früher auch gehört. Ich bin immer denke, warum hat man denn damit aufgehört? Also wie kann man sowas so komplett aus den Augen verlieren? Dass man so seinen Geschmack immer mal ändert, das ist ja okay, aber dass Leute heute so so völlig raus sind und nicht wissen, dass es Meteors oder Demented Ago immer noch gibt, das ist für mich, das verstehe ich halt nicht. Aber also ich selber habe jetzt irgendwie, kann ich jetzt nicht sagen, mir hat jetzt noch keiner gesagt, was tust du da?
Ich sehe das ähnlich. Natürlich wird das Leben irgendwann ruhiger. Man fährt nicht mehr jedes Wochenende irgendwie auf Konzerte und so. Aber ein Verzicht, also ich kann es mir ohne die Musik gar nicht vorstellen. Zumal über die Jahre hinweg ja mein gesamter Freundeskreis aus Menschen besteht, die in der Subkultur unterwegs sind. Also es gehört zum Leben einfach dazu, ganz klar. Zum Thema Rückblick habe ich noch eine Frage. Jetzt vielleicht mal unabhängig von dem, was du mit Toxpack und Bierpatrioten erlebt hast. Was war das beste Konzert, was du jemals besucht hast? Wo du am liebsten jetzt schnell in eine Zeitmaschine und wieder hin zurückfahren würdest?
Gott, ich habe so viele gute Konzerte erlebt. schwierig. Nee, konnte ich jetzt gar nicht sagen. Also wenn, dann würde ich vielleicht sagen, dieses erste Wistful Force Festival, wo ich war, also mit dieses Festival, aber so ein spezielles Konzert könnte ich jetzt nicht sagen, wüsste ich jetzt nicht.
Na gut. Weil ich es bei dir im Hintergrund sehe, hast du Motorhead mal live gesehen?
Ach, die habe ich so oft gesehen. Ich habe die schon so oft gesehen, dass ich teilweise dabei schon gegähnt habe, weil die zeitweise auch wirklich mal echt lahm waren und langweilig waren. Naja, aber Lemmy ist ja mein Gott.
Naja, ich hab auch so einen kleinen Lemmy und Motorhead-Schrein hier bei mir in der Wohnstube stehen. Ich habe es leider verpasst, sie live zu sehen. Ich habe, wie gesagt, in Greifswald gelebt. Ich meine, die haben ja oft in Berlin gespielt. Und es war immer wieder etwas, wo ich leider immer nie hingefahren bin, weil es zeitlich mit meinem Job nicht gepasst hat. Ich habe immer gesagt, ja, komm, machst du nächstes Mal. Und dann saß ich da am 23.12. morgens auf der Toilette, keine Ahnung, ich glaube auf dem Weg zur Frühschicht und lese, Lemmy Kilmister ist gestorben. Und ich dachte mir, klasse, hast lang genug gewartet, bis du Idiot es nicht mehr erleben kannst,
die Leid zu sehen. Ich habe tatsächlich geweint, als ich das gelesen habe. Ich habe ihn ja leider nie persönlich kennengelernt, so mein ganzes Umfeld um mich rum, die haben den ja alle mal irgendwie kennengelernt. Bei mir hat es irgendwie nie geklappt. Es gab halt oft mal irgendwie Situationen, wo ich ihn hätte treffen können, sollen. Aber aus irgendeinem Grund hat es dann immer nicht geklappt. Und man sagt ja mal, Legenden soll man besser nicht kennenlernen. Ich glaube aber nicht, dass er mich enttäuscht hätte. Also das bin ich mir ziemlich sicher. Aber es hat halt irgendwie, sollte nie sein.
Sollte nie sein. Ja, bei mir leider auch nicht. Bin ich im Nachhinein auch wirklich sehr unglücklich mit, muss ich sagen. Kommen wir mal zu einem nächsten Thema. Alte Kamellen. So wirklich eine alte Kamelle zu dir konnte ich nicht organisieren. Aber ich hörte über dich, du seist eine sehr hilfsbereite, zuverlässige und ehrliche Person. Jemand, der immer ein offenes Ohr und immer einen guten Rat zur Hand hat, wenn es mal nicht so gut läuft. Darüber hinaus prognostizierte man dir hervorragende Nehmerqualitäten und einen festen Stand am Tresen. Kannst du Letzteres erklären? Ist ein Abend für dich vorbei, wenn die Musik aus ist oder erst, wenn die Bar leergezecht ist?
Natürlich erst dann, wenn es Bier alle ist.
Fantastisch.
Aber das ist ja sehr nett, was man da über mich sagt. Das ist ja schön.
Ich habe jemanden gefragt und er hat mir das geschrieben und er meinte, ich, Mensch, das klingt ja wie ein Strauß Blumen und das heute zum Frauentag.
Ja.
Ist das quasi ein verbaler Strauß Blumen,
ja,
hier in deine Richtung?
Ja, ich danke an denjenigen, der das gesagt hat.
Hervorragend. Kommen wir zu den Zuhörerfragen. Wie stehst du zum Thema Fußball?
Oh, ja, tangiert mich eigentlich weniger.
Tangiert dich weniger. Okay, also gibt's keinen Verein,
wo ich habe mich mal als Kind so ein bisschen dafür interessiert. Ich habe auch mal kurzzeitig in einem Fußballverein gespielt, aber ich hatte immer so ein bisschen Angst vor dem Ball. War da nicht so günstig. Hab dann auch mal so Panini-Sammelbilder gesammelt, aber nee, eigentlich.
Das hat man früher gemacht, ne?
Nee, aber eigentlich habe ich da keinen großen. Also ich gehe gern mit ins Stadion. Kann man ja saufen, finde ich immer gut. Aber ich habe da jetzt keinen Verein oder so. Oder ich verfolge das auch nicht. Das interessiert mich eigentlich nicht.
Okay, das sehe ich ähnlich. Ich bin auch kein großartiger Fußballfan und das Einzige, was mich am Fußball und am Stadion interessiert, ist der Bratwurst und der Bierstand. Ich kann mich dafür auch nicht so.
Aber nicht beim so, BFC bin ich ja mal gewesen, da ist das aber mit dem Bierstand nicht so günstig, weil da sind so lange Schlangen, also besaufen war da nicht. Das passte zeitlich gar nicht. Also da war ich sehr enttäuscht.
Da hast du dich nüchtern gestanden. Glaubst du ja wohl nicht. Du kommst ja hier gar nicht aus Berlin, weil eine Frage zielte auf eine eventuelle Ostberliner Vergangenheit ab. Aber ich frage dich mal trotzdem, hat die Band Zusammenrottung für dich in deinem Leben irgendwann mal eine Rolle gespielt?
Tatsächlich habe ich die früher gar nicht gehört. Ich kenne die ja, kenne halt nur Liane. Die habe ich ja durch das 90er Eu kennengelernt, aber mit der Band selber habe ich jetzt, glaube ich, also wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe sie nie bewusst gehört. Vielleicht habe ich sie irgendwo bei Kumpels gehört oder so, aber keine Ahnung, glaube ich jetzt eher nicht.
Okay. Hier fragt jemand explizit nach einer besonders in Erinnerung gebliebenen Begegnung mit Atze von den Troopers. Gibt's da irgendwas zu erzählen?
Ja, da gab es, glaube ich, die erste Begegnung, damals bei einem Heimspiel von Toxpack, da habe ich für die aber noch nicht Merch gemacht. Da bin ich mit einer Freundin hinten Backstage rein und Atze saß da auch und Schulle stellt mich so vor, sagt so, hier, meine Freundin Kick und meine Freundin Antje und wir saßen da so. Und Atze, so wie er dann ist, fing dann an, uns zu beleidigen. Funktioniert bei mir nicht so gut, weil ich ziemlich schlagfertig bin und habe ihn da auch ziemlich schnell gekontert und alle haben dann auch nur gekichert. Das fand er dann auch nicht so gut. Und dann wuselte auch noch so eine Bekannte von mir so um ihn rum und meinte dann irgendwie mal so, Kick, der sagt immer, der wäre von irgendeiner Band, von welcher Band ist er denn? Ich so, ja, Münchner Freiheit. Und da war er so angepisst, dass er gegangen ist.
Münchner Freiheit.
Okay. Er versucht das immer. Viele lassen sich da ja auch von einschüchtern, aber da bin ich ja nicht so.
Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So als nächstes. Packen die Jungs von Toxpack auch mal mit an, wenn es um den Merch geht? Ausladen, einladen oder wirst du damit allein gelassen?
Nee, die müssen ja sogar mit anpacken, weil ich könnte das ja gar nicht alleine tragen. Also die sind, also wir helfen uns ja alle gegenseitig und das ist tatsächlich so, dass die alles ein- und ausladen. Sofern wir, wenn wir Hands haben, helfen die natürlich auch mit. Das kriege ich eigentlich alles an den Merch gebracht und dann baue ich eigentlich nur noch auf und verkaufe. Also ich muss eigentlich so gut wie nie was tragen.
Okay, wenn die Jungs von Toxpack das hören, Applaus an dieser Stelle schon mal in eure Richtung, dass das die liebe Kick nicht alleine machen muss. So, zur nächsten Frage. Geht es bei den Bierpatrioten, wenn ihr unterwegs seid, auf Tour seid, eher gesittet zu, Hashtag Kaffee und Kuchen, oder gleicht es doch eher einer feuchtfröhlichen Saufparty?
Tatsächlich ist es so, dass man bei den Bierpatrioten aufpassen muss, dass sie einem nicht die antialkoholischen Getränke wegsaufen. Also es ist wirklich so, dass da das noch gesitteter zugeht als bei Toxpack. Also so abends wird schon mal ganz gerne was getrunken, aber eigentlich ist es schon so, dass da alle so ein bisschen, manchmal sind wir schon ein bisschen zu langweilig. Nee, Quatsch, aber
zu ruhig. Nee,
also man, das ist nicht, also wir sind ja auch alle nicht mehr 20, also das ist schon alles im Rahmen.
Na klar, okay, ausgezeichnet. Das war es erst einmal mit den Zuhörerfragen. Ich habe bis jetzt schon mitbekommen, du gehst gerne in den Trinkteufel. Ist dieser Trinkteufel wirklich immer noch so dieser krasse Subkulturmagnet oder Touristenmagnet? Oder wie sieht es da aktuell eigentlich aus?
Ja, es ist alles schon sehr touristenmäßig, aber wirklich auch dann eher so von jungen Publikum, was irgendwie nach Berlin will, um Berlin zu erleben. Also sie kommen ja aus aller Welt. Dann gibt es auch immer noch so zu den Stamm von Leuten so, die man da immer trifft. Ich bin aber tatsächlich auch gar nicht mehr so oft da. Also das ist, wie gesagt, wirklich ja so, dass ich, wenn ich mal nicht mit Toxpack unterwegs bin oder so, auch eigentlich mittlerweile ganz gerne einfach zu Hause bleibe und oder wir treffen uns irgendwie mal im Proberaum und machen da irgendwas oder ich treffe mich mit Freunden. Also das ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so mein Ding, so unbedingt am Wochenende einfach so wegzugehen. Das muss nicht sein.
Okay. Ich hatte dich ja vorhin gefragt, was muss man gesehen haben, wenn man bei dir in der Heimat ist? Wie sieht es aus in Neukölln für unsere Zuhörer von außerhalb, die nicht wie wir beide aktuell in Berlin leben? Was muss man gesehen haben?
Ich wohne ja am Ende von der Sonnenallee. Das ist ja schon fast Treptow und das ist direkt ehemalige Grenze. Und das ist der Mauerweg und das kann ich einfach nur empfehlen, weil ich wohne hier quasi mitten im Grünen und da kann man halt wunderschön spazieren gehen. Da gibt's halt auch so Punkte mit Tafeln, wo man sich diese ganzen Mauersachen und so mal durchlesen kann. Also es ist ganz interessant so auf diesem Mauerweg und ist halt auch schön zum Fahrradfahren, spazieren gehen, Rollschuhfahren, was auch immer.
Bist du den mal komplett abgefahren oder abgelaufen?
Komplett glaube ich nicht. Also ich fahre, wenn ich zur Arbeit fahre, mit dem Rad da ein Stück lang. In die andere Richtung bin ich vorher, als ich in der Glaserei gearbeitet habe, das andere Stück lang gefahren. Naja, aber so komplett durch bin ich ihn, glaube ich, noch nicht gefahren. Der soll ja jetzt auch, glaube ich, nochmal ausgebaut werden, also es soll nochmal verlängert werden.
Ja, aber ich glaube, das sind 170 Kilometer, das ist Tatsache doch ganz schön
viel.
Ja,
das ist schon ziemlich lange, aber ich meine irgendwo letztens irgendwo gesehen zu haben, dass die das nochmal weiter ausbauen.
Na gut, unsere Zuhörer, wenn ihr Berlin besucht, lasst euer Geld nicht nur in der Kneipe, sondern macht auch etwas Kulturelles, schaut euch den Berliner Mauerweg an.
Genau.
Sieh mal, was Vernünftiges gemacht habt oder was aus der Vergangenheit, aus der dunklen Vergangenheit lernt. Meine liebe Kick, wir haben uns soweit durch alles erst einmal durchgearbeitet. Was hast du vielleicht noch für ein Fazit, letzte Worte, Grüße etc. pp.? Was möchtest du gerne noch loswerden?
Ja, was möchte ich gerne noch loswerden? Liebe Grüße an all meine lieben Freunde, liebe Grüße an meine Toxpack-Jungs, liebe Grüße an meine Bierpatrioten-Jungs und ein dickes, fettes Dankeschön an die Fans von beiden, die immer so lieb zu mir sind am Merch-Stand.
Ah, hervorragend. Das hast du wirklich, wirklich schön gesagt. Kick, du hattest eine stressige Nacht, eine Nacht am Tresen. Ich würde mal sagen, ich entlasse dich jetzt in die letzten Stunden des Internationalen Frauentages. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich würde mal sagen, wir sehen uns spätestens bei den Bierpatrioten und Ascaris in Berlin. Ja, wie gesagt, lieben Dank und habe noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Joho, mach's gut.
Was für